Wir Christen sind schon seltsame Wesen. Wenn da der Jubel und der Beifall und das Geschrei eine Zehntelsekunde länger dauert als normal, kommt schon gleich von irgendwo aus dem Hinterkopf der Dämpfer, naja, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Solche Probleme haben Fußballfans nie gekannt. Und solche Probleme kennt der Himmel auch nicht. Wenn sie da Jubel feiern, starten. Sie haben nicht die Befürchtung, sie könnten es übertreiben. Man kann in der Ehrerbietung und im Jubel und in dem Großmachen unseres Gottes, man kann da nicht so schnell was übertreiben. Da müssen wir keine Angst haben. Und von dieser Gefahr sind wir Lichtjahre entfernt. So lass uns ganz entspannt sein. Und wenn dieser Hinterkopfdämpfer kommt, diese Stimme da von der Seite, naja, ist das nicht alles ein bisschen zu euphorisch? Bei weitem noch nicht. Bei weitem noch nicht. Es wird noch wilder und es wird noch ehrlicher und es wird noch echter und noch tiefer und noch lauter und noch lärmender und noch heiliger. Halleluja. An meinen mächtigen Gott. Ich begrüße euch zu dem, was ist es, der dritte? Dritte Teil, Vorbereitung auf die Endzeit. Und die schon die anderen Male da waren, die wissen, dass der Titel tatsächlich das aussagt, worum es geht. Und die Betonung ist Vorbereitung. Vorbereitung auf die Endzeit. Lass uns einmal zu Jesaja 60 gehen. Und hier schauen wir einen Vers an oder zwei Verse, die sehr, sehr bedeutend sind für das, wovon wir hier hören und lernen wollen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Dies ist ein Vers, der in bemerkenswerter Komprimierung von diesen beiden total gegensätzlichen Trends spricht, mit denen wir es zu tun haben in den letzten Tagen. Und das ist zunehmende Finsternis und zunehmendes Licht und die kommende Herrlichkeit. Und es ist wichtig, dass wir beides sehen und dass wir beides registrieren und dass wir auf beides reagieren. Das Wort Gottes sagt, dass es braucht eine Reaktion. Es reicht nicht aus, das zur Kenntnis zu nehmen. Es braucht eine Reaktion. Wir sollen reagieren, eine zweifache Reaktion. Und was wir uns heute Abend anschauen werden, ist den negativen Teil. Und morgen Vormittag möchte ich über den positiven Teil sprechen. Ich will sprechen über die satanischen Aktivitäten oder über die negativen Trends in der Endzeit. Und am Ende dieser Botschaft werden wir dann noch anschauen, was das mit uns zu tun hat und wie wir zu reagieren haben auf diese Trends. Und morgen dann wollen wir die positiven Trends anschauen. Und wir brauchen beides. Wir müssen beides sehen. Und der Herr möchte, dass wir diese Dinge wahrnehmen. Aber eben nicht nur registrieren oder wissen und zur Kenntnis nehmen, sondern eben auch sie verarbeiten und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Jesus hat die Schriftgelehrten getadelt, weil sie nicht imstande waren oder weil sie imstande waren, anhand des Abendhimmels eine Vorhersage zu machen, wie das Wetter am nächsten Tag sein würde. Aber sie sind nicht imstande oder sie waren nicht imstande, die Zeichen der Zeit zu deuten, zu erkennen. Und er hat sie getadelt dafür. Und er erwartet von seinen Nachfolgern, dass sie die Augen auftun und dass sie diese Zeichen registrieren und auf sich wirken lassen. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, nachdem er Zeichen beschrieben hat, die die Zeit beschreiben, wenn er kommen wird, Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, Lukas 21, Vers 28, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr es seht, dass der Sommer sehr nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. So Jesus gebietet hier, dass wir die Augen auftun und dass wir wahrnehmen, was geschieht und dass wir diese Dinge einordnen können. Und wir sagen, ja, das ist genau, was er vorhergesagt hat. Das ist, was er angekündigt hat. Jetzt geschieht es und das bedeutet etwas. Diese Zeichen haben eine Botschaft, nämlich, dass sein Kommen nahe ist, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und so haben es dann auch die Apostel gelehrt. Wir lesen bei Paulus, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft. Brüder, so habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, so wie ein Dieb in der Nacht. Viele machen hier einen Punkt und lesen nicht weiter und sagen, aha, also Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wie kommt der Dieb in der Nacht? Unerkannt und keiner ist vorbereitet und das ist völlig überraschend. Und es gibt sehr weit verbreitet diese Lehre, Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Vielleicht kommt er schon heute Abend wieder. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Vor seinem Kommen müssen bestimmte Dinge geschehen. Und wenn die nicht geschehen sind, dann wird er nicht kommen. Trotzdem sollen wir wachen und wachsam sein, aber es ist eine falsche Lehre zu behaupten, Jesus könnte jeden Moment wiederkommen. Und morgen Abend werden wir uns genauer anschauen über die Wiederkunft des Herrn und dann sehen wir, was im Kontext dort alles noch beschrieben ist. Und diese Dinge müssen geschehen. Aber heute geht es um Trends, um Entwicklungen. Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also wenn wir tun, was Jesus sagt, wenn wir wachen, dann wird der Tag des Herrn, der Tag seiner Wiederkunft, nicht plötzlich und überraschend wie ein Dieb über uns kommen und keiner hat's gewusst und keiner war vorbereitet. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesus selber sagt es, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Das heißt, wenn ich wache, wenn du wachst, er wird für dich und für mich nicht kommen wie ein Dieb. Wir werden vorbereitet sein. Das ist, worum es geht. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ihr Lieben, alle die, die sich ausstrecken nach dem Herrn und die seine Gesinnung begehren und kultivieren und in seiner Gegenwart, in seinem Licht leben, sie werden wissen, wenn der Herr kommt. Sie werden es wissen. Und das wird nicht per E-Mail rumgehen mit einem Datum, aber der Geist Gottes wird uns sagen, und wir werden wissen. Wir werden wissen. Das ist, was Jesus sagt. Wenn wir wachen, dann werden wir wissen. Ähnlich finden wir es noch in Lukas 12, aber das werden wir mal aus Zeitgründen jetzt einfach lassen. So wollen wir uns einige Trends anschauen. Das sind nicht Einzelereignisse, aber es sind Trends. Und das heißt, die nehmen immer mehr zu. Jesus spricht von den Geburtswehen. Und jeder, der das schon mitgemacht hat, besonders als leidender Vater, der weiß, wie das ist. Immer kürzere Abstände und immer heftiger. Und dann ist es absolut klar, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt geht's in die Endphase und die Geburt wird kommen. Die Geburt wird kommen. So, Jesus gibt dort Zeichen, er gibt dort Trends. Und man kann sagen, ja, das hat's früher auch gegeben und viele Leute reagieren so auf die Dinge. Aber was die Betonung ist, diese Dinge nehmen an Intensität zu. An Intensität oder die Zeitintervalle werden immer kürzer. eins der Dinge, was Jesus prophezeit hatte, Matthäus 24, Erdbeben. Und ich sehe dieses Wort Erdbeben als allgemein einfach ein Wort für katastrophale Naturereignisse. Nicht nur jetzt im engeren Sinne Erdbeben, sondern man kann das schon als ein Wort nehmen, als eine Überschrift für viele andere Dinge, die in die gleiche Kategorie gehen. Ich lese euch mal ein Zitat vor aus den Nachrichten. Das ist vom 21. Oktober 2004. Experten schlagen Alarm. Mehr Naturkatastrophen. Die Zahl der Naturkatastrophen auf der Erde hat sich im Vergleich zu den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verdreifacht. Das sagen Experten, nicht irgendwelche wilden Endzeitpropheten, sondern das sagen Experten. Und zwar war das auf einer Konferenz von Versicherungsgesellschaften, die nicht dafür bekannt sind, religiöse Fanatiker zu sein, sondern da geht es um handfeste Bilanzen. Die Kosten der Schäden haben sich im gleichen Zeitraum verzwölffacht. Also hör, die Anzahl der Naturkatastrophen hat sich verdreifacht. Aber die Kosten, das heißt die Intensität dieser Katastrophen im gleichen Zeitraum, hat sich verzwölffacht. Also es sind nicht nur mehr geworden, sondern sie sind heftiger geworden, in den Auswirkungen viel, viel dramatischer. Das ist, was ein Sprecher sagt von der bekannten Münchner Rückversicherungsgesellschaft. Das ist die Versicherung, wo die Versicherungen sich versichern. Die müssen sich nämlich auch versichern, weil das ein sehr risikoreiches Geschäft ist. So, das sind handfeste Fakten. Da kann man nicht sagen, ja, Erdbeben hat schon früher gegeben und Stürme und dies und das. Sicher hat's das früher gegeben. Aber Fakt ist, es nimmt an Intensität in einem Zeitraum von wenigen Jahrzehnten auf eine deutlich nachweisbare Art zu. Es nimmt zu an Häufigkeit und an Intensität. So, da gäbe es viel zu sagen, aber ich habe so viele Dinge hier heute und ich muss schauen, dass ich irgendwie wenigstens euch einen Überblick gebe. Lass uns einen anderen Trend nehmen, den Jesus beschrieben hat und den alle von euch bejahen können und nachvollziehen können, speziell wenn du schon 30 und älter bist, und diejenigen, die unter 30 sind, frag doch irgendein Oldie nach dem Meeting oder deine Eltern oder wie auch immer, ob das wirklich so ist. Jesus spricht von einer zunehmenden Gesetzlosigkeit als ein Merkmal der Endzeit. Natürlich, da gibt's jetzt wieder ganz starre Leute, die graben da irgendeine Tonscherbe aus von irgendeinem alten griechischen Philosophen und der sich beschwert, dass die Jugend immer frecher wird. Und du denkst, er spricht von der heutigen Zeit und dann sagt man, ja, siehst du, es war schon immer so. Nein, wir reden hier von Fakten, wir reden von Dingen wie Abtreibungen, wie Scheidungen oder andere Bereiche, wo das Wort Gottes übertreten wird oder sogar verdreht wird. Lass mich wiederum hier etwas Symptomatisches lesen, das ist schon 10 Jahre alt, aber es ist wahrscheinlich heute dramatischer als damals. Und das war eine Nachricht, wo man denkt, also was hat das mit Nachrichten zu tun? Das ist so etwas Tendenzielles oder also so etwas Unseriöses. Aber erstmal der Fakt ist, die Zahl der Ehescheidungen war 1998 so hoch wie nie zuvor. Jede dritte Ehe ist demnach zum Scheitern verurteilt. Häufigster Grund Ehebruch. Und jetzt kommt das, wo ich sage, was hat das mit Nachrichten zu tun? Aber hier wird eine Atmosphäre geschaffen, hier wird Sünde legitimiert. Laut der Soziologin Helen Fischer haben Menschen ein natürliches Bedürfnis nach prickelnder Verliebtheit. Wir können nur 4 Jahre treu sein, dann suchen wir einen neuen Partner. Das sagt eine Wissenschaftlerin. Kannst du dir vorstellen, wie viele Ehebrecher sagen, na bitte, ich habe das immer gefühlt. Jetzt ist es auch noch wissenschaftlich dokumentiert. Also was kann ich dafür? Ich bin einfach nur ein normaler Mensch und ich bin im Trend. Und das sind ganz normale hormonelle Dinge und daran ist nichts auszusetzen. Frag einmal die über 30-Jährigen, ob sie sich aus ihrer Jugend erinnern können, dass jemals ein Politiker mit Stolz sich als homosexuell geoutet hätte. Das sind Dinge, die gab es früher nicht. Es gab Homosexualität. Aber es gab nicht, dass ein Politiker aufstand vor seinem Parlament oder seinem Senat und sich als homosexuell geoutet hat und dann Standing Ovations dafür gekriegt hat. Das ist etwas, was aus den letzten Jahren ist. Das ist total neu. Was für eine Schande für unser Land, dass unser Außenminister mit seinem Lebenspartner, mit seinem Freund durch die Landschaft reist. Ich finde das so furchtbar. Was für eine Schande. Wie schnell hat sich diese Verdrehung der göttlichen Ordnung durchgesetzt und jetzt ist alles andersrum. Der sagt, was richtig und was falsch ist, ist der Altertümliche, der Rückständige, der Komische. Früher waren die komisch, die das vertreten haben. Heute sind die komisch, die sagen, das ist nicht richtig. Alles verdreht sich. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Aus Gut wird Böse, aus Opfer werden Täter und aus Täter werden Opfer. Alles wird umgedreht. Alles wird pervertiert. Und wir sehen einfach, wenn wir Dinge anschauen wie Erziehung und vieles andere, das, was über Jahrhunderte Schutz gegeben hat, wird systematisch demontiert. Werte, die Schutz gegeben haben, die auch für die Heiden den Segen Gottes noch gebracht haben, werden systematisch alle demontiert. Wenn man da hineinschaut in die Ideen, die dahinter der Sexualerziehung eigentlich die Ursache sind oder die eigentliche Begründung, dann sieht man, hey, hier sind Kräfte am Werk, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ich habe hier ein Zitat aus einem Handbuch für Lehrer. Ein Handbuch für Lehrer. Und da wird geschrieben über Anleitung zur Handhabung der Rahmenrichtlinien für Sexualkunde in Hessen. Und dort schreibt dieser Mann, der Autor dieses Buches, das war nicht irgendwie eine private Meinung, das war ein Handbuch für Lehrer. Und da findest du diese Aussage, wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler. Also der Sexualkundeunterricht ist nicht dazu da, ungewollte Teenager-Schwangerschaften zu verhindern, sondern um eine Stimulierung, eine sexuelle Stimulierung der Kinder herbeizuführen. Das ist der Grund dahinter. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen. Und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Das ist die linke Ideologie hinter dieser ganzen Geschichte. Und uns wird erzählt, das ist nur zum Schutze der Jugend. Es ist zur Ausbeutung der Jugend. Dafür ist es da. Und ganz offen werden diese Ideen, die eigentlich dahinter sind, werden bloßgelegt. In einer Zeitschrift Der Humanist, dort heißt es, der Kampf für die Zukunft der Humanität muss in den Klassenräumen der öffentlichen Schulen durch Lehrer, die korrekt ihre Rolle als Bekehrungsagenten eines neuen Glaubens wahrnehmen, ausgetragen und gewonnen werden. Der Klassenraum muss und wird eine Arena des Konflikts zwischen dem Alten und dem Neuen. Und jetzt hör zu, was ist das Alte? Der rottende Körper der Christenheit und dem neuen Glauben des Humanismus werden. Das sind Strategiepapiere und die fühlen sich so sicher, dass sie das sogar noch veröffentlichen können. Und das ist etwas Neues, eine zielgerichtete Bosheit, eine Demontage von allem, was gut und wertvoll und schützenswert und segensreich war. Wenn du dieses Konzept dann bestellen möchtest, dann als PDF-Datei, dann kannst du die ganze Quelle lesen und noch ein bisschen mehr um diese Dinge herum. So, wir sehen einfach, dass zielgerichtet satanische Kräfte am Werk sind, um Menschen ihres Schutzes zu berauben und um den Fluch der Zerstörung und die Verwahrlosung herbeizuführen. Das sind die Ideen, die dahinter sind. Und das ist, was die Bibel sagt. Der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder und er raubt Menschen. Er beraubt uns des Schutzes. Und wir sollen hinter die Kulissen schauen. Und wir sollen diese Dinge anschauen und realistisch bewerten und sagen, das hatten wir früher nicht. Das ist etwas Neues. Das ist eine neue Dimension der zielgerichteten, systematischen Bosheit am Werk. Und es ist erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis ist und wie man Dinge heute für nicht aufregenswert irgendwie hält, die vor 30 Jahren, vor 40 Jahren völlig undenkbar gewesen sind. Es ist erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis ist und wie die Vergangenheit irgendwie so erscheint, als wäre sie so ganz ähnlich wie die Gegenwart. Und das ist nicht der Fall. Und wer das glaubt, der wird auch glauben, dass die Zukunft so sein wird wie die Gegenwart. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Zukunft wird sehr anders aussehen als die Gegenwart. Die Trends, die wir haben seit Jahrzehnten, werden in der gleichen Richtung weiterlaufen und werden sich verstärken. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und das hat enorme Konsequenzen für unser ganz, ganz alltägliches Leben, ob das Erziehung ist oder irgendwelche anderen Dinge. Okay, gehen wir weiter. Ich möchte auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, der uns am meisten betrifft und wo wir am meisten unsere Schularbeiten machen müssen und nachholen müssen und wo wir uns positionieren müssen. Eins der gefährlichsten Herausforderungen der Endzeit, so wie das die Bibel beschreibt, wie Jesus das gelehrt hat, wie die Apostel das dann wiederholt und vertieft haben. Verführung. Fromme Verführung. Die Gefahr für die Gläubigen sind nicht die Naturkatastrophen, sind nicht all diese Dinge, sondern die Gefahr kommt aus einer ganz anderen Ecke, kommt aus der Ecke der religiösen Verführung. Die Jünger wollen wissen, ja, wann wirst du wiederkommen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und was sagt Jesus? Das wird das Jahr XY sein. Nein. Was sagt er? Seht zu, dass euch niemand verführe. Was ist das für eine Antwort? Sie wollen den Zeitpunkt wissen. Und er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus sagt, wenn du nicht auf dich vor Verführung schützt, kannst du alle Zeitpunkte wissen. Da kannst du alles wissen und den ganzen Endzeitfahrplan vor Augen haben. Es wird dir nichts nützen. Wichtiger als alles andere ist dieses, uns zu bewahren und einander zu helfen, dass jeder Einzelne sich erwahrt. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist, was Jesus gesagt hat, Matthäus 24. Paulus hat es ganz wortwörtlich wiederholt. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das bedeutet, ich habe Verantwortung für mein Leben. Und wenn ich verführt werden sollte, dann deswegen, weil ich nicht gehorcht habe dem Wort Gottes. Nicht, weil der Verführer so listig war und übermächtig war, sondern weil ich nicht getan habe, was Gott von mir wollte. Wir müssen verstehen, Verführung ist nicht ein übermächtiger Feind, der kommt und der Menschen in Beschlag nimmt, die das gar nicht wollen. Um verführt zu werden, muss man sich qualifizieren. Und wir müssen wissen, wie sieht diese furchtbare Qualifizierung für Verführung aus? Und dann werden wir alles dran setzen, dass wir nicht verführt werden. Was werden wir tun? Weil es unser Leben lieb ist und wir wollen Gott verherrlichen und wollen nicht in diesem Trend mitgehen dort. Seht zu, dass euch niemand verführe durch die überredenden Worte. Lass uns einmal zu 2. Thessalonicher gehen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und ich lese hier mal gleich die ersten Verse aus Kapitel 2. Wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, das heißt also geistliche Offenbarungen, die entweder falsch interpretiert werden oder gar nicht aus dem Heiligen Geist kommen, je nachdem, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da liefen also gefälschte Briefe, die gezeichnet waren mit Apostel Paulus und die waren nicht von Paulus. Und er sagt, lasst euch dort nicht erschrecken. dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag der Ankunft unseres Herrn und unserer Vereinigung. Morgen will ich noch ein bisschen mehr auf das eingehen, wenn wir über die Wiederkunft des Herrn dann das Wort studieren. Aber hier will ich die Betonung legen auf, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst. Und dann redet Paulus von zwei Dingen, die kommen müssen vor der Ankunft des Herrn und vor unserer Vereinigung mit ihm. Vorher müssen zwei Dinge geschehen. Und das ist der Abfall und das ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, dass er offenbart wird, oder? Der Mensch der Sünde, der Antichrist, sagen wir. Ja. Diese zwei Ereignisse finden statt, bevor Jesus wiederkommt und bevor wir mit ihm vereinigt werden. Das ist, was Paulus sagt. Und er hat an anderen Stellen auch auf dieses Thema Bezug genommen. Der Abfall von Gläubigen vom wahren Glauben wird so gewaltig sein, wird so global sein, wird so beeindruckend sein, dass es als ein Zeichen gilt der nahen Wiederkunft des Herrn. Hörst du, was ich sage? Für Paulus ist der Abfall ein markantes Zeichen und er sagt, das muss geschehen. Und wenn das geschieht, kommt nur noch eine andere große Sache und das ist die Offenbarung des Menschen der Gesetzlosigkeit. Und wenn das geschehen ist, dann kommt der Herr. So, das ist ein markantes Zeichen, das Paulus hier aufrichtet und erklärt. Es wird einen gewaltigen Abfall geben, ein Verlassen des wahren biblischen Glaubens. Und diese Gläubigen werden gesammelt werden und werden eine Bewegung formieren. Und diese Bewegung wird sehr detailliert beschrieben. Die umfangreichste Prophetie im ganzen Neuen Testament betrifft diese religiöse Bewegung und sie wird dort die Hure genannt. Ein ganzes Kapitel beschreibt nur diese eine Sache. Und wir sehen dort, sie wird sehr reich sein. Sie wird beste Connections haben zu den führenden politischen Kräften auf diesem Globus. Sie wird unterstützt werden von diesen Leuten. Und gleichzeitig wird sie die Menschen verführen und wird einen gefährlichen Trunk anbieten, der Menschen trunken macht. Und es heißt auch, sie selber, die Hure, wird auch trunken sein. Und sie wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Also eine religiöse Bewegung, die nicht von Gott ist, die nicht aus dem Heiligen Geist kommt und die ein Instrument Satans ist, um die wahren Gläubigen zu verfolgen. Das ist, was die Bibel lehrt. Und Paulus erklärt diese Dinge, weil er weiß, die Gläubigen werden dann da sein. Macht es für einen Sinn, darauf detailliert einzugehen, wenn wir sowieso alle schon entrückt worden sind? Für was soll dann noch das alles erklärt werden? Dann können wir uns das von oben anschauen. Aber die Betonung, die du siehst in Offenbarung, wer ausharrt bis ans Ende. Hier ist das Ausharren der Heiligen gefragt. Solche Aussagen findest du mitten in der Offenbarung, wo manche Leute sagen, ja, da ist die Gemeinde längst entrückt. Für was dann ausharren? Okay. So wollen wir uns das ein bisschen anschauen und wollen wir sehen, wohin es dort geht. Das Merkmal der Hure. Keine absolute Wahrheit. Alles relativ. Alle Wege führen zu Gott. Toleranz. Einheit. Frieden. Liebe. Das werden Kernschlagworte sein dieser frommen Bewegung. Und es wird sehr viel von Gott die Rede sein. Und es wird sehr viel von Jesus die Rede sein. Und wir müssen endlich aufwachen und wir müssen sagen, hey, nicht immer da, nicht überall, wo von Jesus die Rede ist, ist von dem Jesus des Neuen Testamentes die Rede. Weil Jesus gesagt hat, falsche Christusse werden kommen. Falsche Christusse. Und Paulus warnt ein anderes Evangelium und er warnt vor einem anderen Jesus. Also es gibt nicht nur einen Jesus, es gibt viele Jesusse. Und es gibt den einen wahren Jesus des Neuen Testamentes, der für dich und für mich gestorben ist am Kreuz. Und dann gibt es viele andere falsche Jesusse. Und wir müssen lernen, unsere geistlichen Sinne zu trainieren. Und wir müssen lernen, zu unterscheiden. Und vor allen Dingen auch, wir müssen aus dieser Harmlosigkeit und dieser Neutralität herauskommen. Und wir müssen den Mut haben, wirklich in diesen apostolischen Glauben hineinzukommen. Und wir müssen Nachfolger sein der Apostel. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. So, wenn wir sehen, wie Paulus mit falschem Evangelium, mit falschen Christusen umgegangen ist, und wir sollen Nachahmer von Paulus sein, dann bedeutet das, wir werden das Gleiche tun, was Paulus mit diesen falschen Lehren getan hat. Wir werden uns nicht vornehmen, in eine neutrale Zone zurückziehen und weiterhin solche frommen Sprüche klopfen wie, ja, wir dürfen ja nicht richten. Nachher will ich noch ein bisschen auf das eingehen, wenn wir über die praktischen Konsequenzen dann sprechen. So wie es im Natürlichen eine Globalisierung gibt, einen Trend, dass immer mehr Einheiten zusammengefasst werden, so wird das auch im Religiösen sein. Und wir sehen die massive Werbung und die Einladung. Und die Strategie des Teufels ist, wie man so schön sagt, Zuckerbrot und Peitsche. Erst wird gelockt und geworben und eingeladen. Das ist der Teil der Verführung. Und für diejenigen, die standhaft geblieben sind und gesagt haben, no way, nicht mit mir. Ich bleibe bei dem Glauben der Apostel. Ich bleibe bei dem heiligen Wort Gottes, so wie es geschrieben steht. Für die, wenn dann die Phase der Verführung vorbei ist, kommt dann die Verfolgung. Das sind die zwei Phasen. Erst die Einladung, erst die Überredung, erst das schmackhaft machen und schau mal hier und schau mal da und wie viel Vorteile uns das bringen wird und was wir da alles irgendwie für gute Dinge dadurch bekommen können. Und am Ende wird es dann eine brutale Verfolgung werden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und die Zeichen sind überall sichtbar. Ich will euch einfach an einige Dinge erinnern, die ihr vielleicht selber kennt oder erlebt habt oder das irgendwo gelesen habt. Und ich will einfach euch zeigen, wie stark das schon vorangeschritten ist. Vor einigen Jahren gab es in Berlin einen Kirchentag. Und auf diesem Kirchentag sprach der oberste buddhistische Führer, der Dalai Lama, der nach eigenem Bekunden mit Christsein 0, nichts zu tun hat. Nichts. Und er war Sprecher auf dem Kirchentag. Und er wurde dort angekündigt und begrüßt mit seinem Titel, den er hat, seine Heiligkeit. Christen laden den Buddhistenführer ein, der das Ganze im Internet nachlesen, der versucht in allen Ländern Europas Meditationscamps zu machen und sie bauen innerhalb von mehreren Tagen und mit Fastenzeit und Meditation, sie bauen da ein Mandala und sie rufen Geister in die Nationen. Und wenn sie dann mit der Arbeit fertig sind, dann wird das Mandala wieder zerstört und dann ziehen sie in das nächste Land. Ein Mann, der unterwegs ist, um aus der finsteren Himmelswelt dämonische Kräfte herunterzurufen, der mit Christsein nichts zu tun hat, wird hofiert auf einem Kirchentag. Und der Protest war fast nicht zu hören. Fast nicht zu hören. Dann gibt es einen bis heute ordinierten Pfarrer der evangelischen Kirche. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, im Nachmittagsfernsehen, in einer Art Live-Show. Dort hat er immer so Gäste eingeladen und er operiert dort wirklich als Fernsehpfarrer. Und er hat dort einen Spiritisten eingeladen, also einer, der profimäßig Kontakt sucht mit spiritistischen Geistern. Und der Pfarrer hat ihn ermutigt und dazu animiert und eingeladen, dort live vor laufender Kamera und vor einem Publikum dort die Geister von Verstorbenen anzurufen. Ohne dass er jemals ein Disziplinarverfahren bekommen hätte. Für so etwas bekommst du in der evangelischen Kirche kein Disziplinarverfahren. Wenn du tust, was die Bibel sagt, und du taufst einen Menschen, der sich bekehrt hat, obwohl er schon als Baby besprenkelt wurde nach der Ordnung der Kirche, dann kriegst du ein Disziplinarverfahren und fliegst raus, schon beim ersten Fall. Aber hier kann jemand das geschriebene, heilige Gebot Gottes übertreten. Gott sagt, ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut, nämlich Geister anrufen. Ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Das sind Greuel, und die Menschen, die so etwas tun, bezeichnet Gott auch als Greuel. So im Namen der Religion, im Namen des Glaubens, im Namen der Kirche wird das klare, eindeutige Wort Gottes übertreten, und kaum einer scheint sich darüber aufzuregen. Und die Leute finden das als Unterhaltung, finden das noch interessant. Ich habe hier ein Umfrageergebnis. Das ist allerdings schon etwas älter, und das heißt, es ist zu befürchten, dass die Zahlen heute ganz, ganz anders aussehen. Aber diese Zahlen von 1982 sind so schockierend, dass du denkst, das muss alles ein Druckfehler sein, das kann alles gar nicht sein. Hier wurden protestantische Pfarrer 10.000 protestantische Pfarrer wurden gefragt. Und die Zustimmung hier auf diese Frage ist dann immer in Prozent angegeben. Wurde Jesus von einer Jungfrau geboren? 60% der Methodisten sagen nein. Weißt du, was Methodisten sind? Eine Bewegung, die entstanden ist von John Wesley, einem der feurigsten und mächtigsten Männer Gottes, den die Kirchengeschichte je hervorgebracht hat. Und daraus ist eine Bewegung entstanden, und das ist jetzt 300 Jahre her, ja, ungefähr. 1700, so in dem Dreh ist das gewesen. Der Methodisten sagen nein. Und dann gibt es noch andere Zahlen. Ist Jesus der Sohn Gottes? 82% der Methodisten sagen nein. Der Pfarrer, nicht der Leute, die dem Namen nach zur Gemeinde gehören und Ostern und Sonntag kommen, sondern die Pfarrer sind gefragt worden. 82% sagen nein, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Ähnlich sind die Presbyterianer, die Episkopalen mit 89% sind dann noch entschiedener. Ist die Bibel von Gott inspiriert? 82% der Methodisten sagen nein. Und ähnlich wiederum die Presbyterianer, die Episkopalen und so weiter. Eine weitere Frage, existiert Satan? Wir haben vor einigen Monaten eine Meldung gehabt in Nachrichten, wo ein führender Mann der Kirche noch einmal betont hat, wie schon vor einigen Jahren, dass es keinen Teufel gibt, keine Person, die Satan oder Teufel heißt. Es ist nur ein Name für das allgemeine Böse so um uns herum. Und genauso sehen das hier auch viele, viele Pfarrer. 62% der Methodisten, 47% der Presbyterianer, 33% der Baptisten sagen nein, es gibt ihn gar nicht. Es ist nur ein Mythos, eine Legende. Ist Jesus leiblich auferstanden? Wir haben das gestern ein bisschen besprochen. Wenn Jesus nicht buchstäblich auferstanden ist, gibt es keine Errettung, gibt es keine Verbindung zu Gott, und wir gehen alle in die Hölle. Die buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi ist ein unaufgebbares Fundament des christlichen Glaubens, egal von welcher Richtung man das anschauen möchte. 51% der Methodisten nein. 33% der Baptisten sagen nein. Nun sagst du, okay, das ist Amerika. Ich habe auch eine Statistik von Deutschland, die ist sogar noch etwas jünger, von 1992. Und hier wurden auch evangelische Pfarrer gefragt. Das ist eine Untersuchung, die veröffentlicht wurde in der IDEA. Prozent der evangelischen Pfarrer stimmen zu, Gott kann unsere Sünde vergeben. Das heißt, fast 30% glauben überhaupt nicht, dass Gott Sünde vergibt. Gott ist heilig. 78% stimmen dem zu. Jesus Christus ist Gott. 63%. Das heißt, fast 40% leugnen, dass Jesus, der Mann Jesus von Nazareth, dass er Gott ist. Die Ehe ist von Gott gewollt, 39%. Die Bibel ist heilig, 36%. Nach dem Tod können wir in den Himmel kommen, 17%. 17% von Pfarrern glauben das. Was wird da die Gemeinde glauben? Auch gleichgeschlechtliche Paare sollten kirchlich getraut werden dürfen. 44% stimmen dem zu. Und wenn du weißt, wie gerade in den letzten Jahren die Entwicklung war, wird diese Umfrage, die auch schon fast 20 Jahre her ist, ganz andere Werte in dieser Frage heute hervorbringen. Aber schon 92 waren es 44%. Jesus Christus ist ein wichtiges Vorbild für mich. 21%. 21% der Pfarrer sagen, er ist ein Vorbild für mich. Die Frage war noch nicht mal das Vorbild. Ein Vorbild. Im letzten Jahr gab es eine, oder war es im vorletzten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, gab es eine Aussage vom jetzt abgelösten Bischof Huber. Und da wurde er gefragt, es gibt so diese Fundamente, die 5 Fundamente des Glaubens. Da gab es mal ein Dokument, um diese liberale Theologie zu stoppen und irgendwie Pflöcke einzurahmen und zu sagen, das ist, was wir nicht aufgeben können. Das ist absolut notwendig für den wahren christlichen Glauben. Und das sind die 5 Fundamente. Und dazu wurde er gefragt. Und er sagt, also wie er zu diesen 5 Fundamenten des Glaubens steht. Ich sage euch gleich, was diese 5 Fundamente sind. Ohne jeden Interpretationsspielraum diese 5 Aussagen wortwörtlich bejahen zu müssen, das ist für mich Fundamentalismus. Also er sagt, ich bejahe schon, aber mit einem Interpretationsspielraum. Das sind Theologen. Die 5 Fundamentals, die Unfehlbarkeit der Bibel, die Jungfrauengeburt. Also mit einem gewissen Interpretationsspielraum würde er dem zustimmen. Aber wenn er keine Interpretation, wie viel Interpretationsspielraum hast du bei Jungfrau oder Nicht-Jungfrau? Also der Interpretationsspielraum ist sehr schmal. Also Jungfrauengeburt oder die Göttlichkeit Jesu, der Sühnetod Jesu, seine leibliche Auferstehung, die sichtbare Wiederkunft Christi. Das waren die 5 Fundamente des Glaubens, wie sie dort in dieser Erklärung 1920 formuliert worden sind. Und er sagt, also wenn ich keinen Interpretationsspielraum habe, dann kann ich dem nicht zustimmen, weil das ist dann für mich Fundamentalismus. Man muss sich in diese Denkweise hineinversetzen. Und sei vorsichtig, wenn du einen Christen hörst von der Auferstehung reden. Ich bin an der Uni gewesen, ich habe das gehört. Wenn sie sagen, Jesus ist auferstanden, was meinen sie? Jesus ist auferstanden ins Kerygma. Das ist ein interessanter Ausdruck. Und Kerygma bedeutet nichts anderes als Verkündigung. So, wenn wir davon sprechen, dass Jesus auferstanden ist, dann ist er dadurch auferstanden. Also es ist nicht eine leibliche Auferstehung, eine Leiche aus dem Grab ist lebendig geworden, sondern indem die Gemeinde davon redet, er ist auferstanden, dadurch ist er dann auferstanden. So wie wenn ein Goethe-Gedenkclub sagt, Goethe ist mitten unter uns, wir lesen gerade seine Schriften, wir spüren fast seine Gegenwart, er ist mitten unter uns. Aber er ist nicht da, weil er nicht auferstanden ist. Und sie reden von Auferstehung, aber wenn du nachbohrst, was meinst du? Dann ist das alles nur frommes, getarntes, kompliziertes Gerede, um das pure Leugnen des Wortes Gottes zu verschleiern. Das sind die Fakten. Das ist, worum es hier geht. Ich habe ein Interview hier vor mir, wo ein führender Theologe der evangelischen Kirche behauptet, wenn Jesus heute leben würde, wäre seine Ansicht über Sexualität wahrscheinlich unsere Ansicht, die wir heute halt so haben. Und er würde Homosexuelle trauen. Vielleicht. Ah ja, die Frage war, wäre Christus für eine Homosegnung? Diese Frage, so sagt dieser Professor, muss letztlich Spekulation bleiben. Unser Leben als Christ wäre fundamental leichter, wenn die Antwort klar wäre. Leider ist sie ja nicht klar. Wenn Jesus heute leben würde, wäre wahrscheinlich auch sein Verständnis von Sexualität das von heute. Insofern nehme ich an, dass er nicht dagegen wäre. Er hat uns das Doppelgebot der Liebe, der Gottes- und der Nächstenliebe gegeben. Und von daher würde er wohl den Synodenbeschluss nicht ablehnen. Das war dieser Synodenbeschluss, wo sie ein paar Jahre vorher noch gesagt haben, no way. Und dann haben sie sich geändert und haben gesagt, doch, also jetzt ist es akzeptabel und jetzt geht es. Das ist einer der führenden Theologen der evangelischen Kirche, der öffentlich so eine Aussage macht, die du nachlesen kannst. Wenn er von einem Jesus spricht, der Homos segnen würde, dann ist das nicht unser Jesus. Das muss irgendein anderer Jesus sein, aber nicht der Jesus der Bibel. Gestern haben wir gehört, eins der Merkmale, der Jesus der Bibel ehrt die Schrift. Er kann die Schrift nicht verdrehen, er kann sich nicht davon abwenden und kann sagen, das war früher, aber heute sind wir in einer anderen Zeit und heute gelten andere Dinge. Das ist nicht unser Jesus. Unser Jesus steht zum Wort. Er muss stehen, weil er ist das Wort. Er ist das Wort. So ein anderer Jesus. Jesaja sagt, wehe denen, die Böses gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Und im Alten Testament sehen wir, Gott klagt dort über den Zustand einer korrupten Priesterschaft. Er sagt dort in Hesekiel 22, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht. Und den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. Das ist, wie Gott eine Priesterschaft anschaut, die sein Wort nicht mehr ehrt. Das ist nicht irgendein Mensch, der sich geärgert hat über die Kirche und jetzt was Böses sagt über die Priester, sondern das ist Gottes Wort, was über diese Dinge einfach ein klares Urteil spricht. Gott ist der Richter. Er weiß, was richtig und was falsch ist und er schämt sich dessen nicht, er entschuldigt sich nicht dafür und er sagt, das ist richtig und das ist falsch. So einen Gott haben wir. Er ist nicht diplomatisch, er gibt nicht windelweiche Antworten, die man in jede Richtung drehen kann und man kann es heute so verstehen und dann passt das und morgen meint es was ganz anderes und es passt wieder. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist eindeutig und klar. Und was falsch ist, war immer falsch und es wird immer falsch bleiben. Und was richtig ist, wird immer richtig bleiben. Unser Gott hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist die Art von Gott, dem wir dienen. Einen anderen Gott dienen wir nicht. Und wir brauchen da eine Sichtweise, wie Gott Dinge sieht. Und dann müssen wir raus aus der neutralen Zone. Und wir müssen sagen, wir stehen auf der Seite Gottes. Wir sind seine Nachahmer und wir werden sagen, was er sagt. Und wenn Leute sich darüber aufregen, dann sollen sie sich beschweren bei dem, der diese Worte gesprochen hat. Und wenn wir für diese Worte bezahlen müssen und sehr bald werden Paragraphen, die es schon längst gibt, das nennt man Hasspredigt. Also was ich heute Abend hier mache, wird unter diesen Paragraphen fallen. Und man wird wegen dieses Deliktes ins Gefängnis geworfen werden. Sehr bald werden diese Gesetze, die es schon gibt, aktiviert werden. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Ich glaube nicht, dass es 20 Jahre dauern wird. Sehr bald werden, hör meine Worte. Diese Gesetze gibt es bereits. Und die werden angewandt werden auf Typen wie dich und mich. Und besser, wir bergen uns beim Herrn und sagen, Gott, du bist mein Leben. Und ich gebe mich hin und ich will für dich leben und ich will dich verherrlichen. Und ich werde deinen Namen nicht verleugnen, weil ich dein Wort bewahre. Und jetzt ist Zeit, diese Art von Entschiedenheit aufzubauen, diese Art von Furchtlosigkeit aufzubauen gegen die öffentliche Meinung, gegen das, was so korrekt ist und was erwartet wird. Ich fand einen, jemand schickt es mir zu, einen Briefbogen eines deutschen Bankinstitutes. Und dort fand auf dem Briefbogen ein Motto, stand ein Motto, ein interessantes Motto. Kein Friede zwischen den Nationen, ohne Frieden zwischen den Religionen. Kein Friede zwischen den Religionen, ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen, ohne globale ethische Standards. Kein Überleben unseres Globus ohne ein globales Ethos, ein Weltethos, gemeinsam getragen von religiösen und nicht religiösen Menschen. Was das bedeutet ist, diejenigen, die in dieser globalen Einheitsbewegung nicht mitmachen, sind die Feinde dieses Globus, sie sind die Feinde der Menschheit. Das ist, was hier gesagt ist. Ein Bankinstitut bringt solche Ideen in die Welt. Also sie haben die nicht erfunden, sie haben die von dieser Gruppierung da, Weltethos, sie haben das von denen übernommen. Okay. Aber wer seine Augen auftut, der weiß, dass es diese Verwirrung, dieses Durcheinander, dieses nicht mehr wissen, wer ist Gott und was ist das Evangelium, dass es das längst nicht nur in landeskirchlichen Kreisen gibt. Das ist längst hineingekommen in freikirchliche, pfingstlich-charismatische Kreise. Und was dort in den letzten Jahren sich abgespielt hat, wenn das jemand prophezeit hätte vor 20 Jahren, hätte gesagt, ein falscher Prophet, das wird niemals stattfinden, das kann überhaupt nicht sein, das gibt es nicht. Das sind doch unsere Brüder, die haben den Heiligen Geist, die kennen die Bibel. Das wird niemals stattfinden. Vor 20 Jahren, wenn jemand das prophezeit hätte, man hätte das nicht für ernst genommen. Und heute sehen wir, wie es geschieht. Du kannst miterleben, wie geisterfüllte Pastoren, wie sie diskutieren über Harry Potter. Ich bin in Häuser gewesen von geisterfüllten Leitern und da stehen solche Bücher. Und einer sagt, als dann einer gewarnt hat in diesem Forum dort und hat gesagt, ja, das sei ja nicht in Ordnung. Einer schrieb, ich habe alle Bände mit Hochgenuss gelesen und freue mich schon auf den nächsten Band. Ein geisterfüllter Pastor einer Freikirche hat Zeit, solche dicken Schinken voller Lästerung und Schrott und bösen Dingen zu lesen. Und nicht nur eins, sondern weiß ich wie viele Bände da rausgekommen ist. Denk an diese zunehmende Bereitschaft, Scheidung und Ehebruch und Unzucht zu tolerieren. Und die Gläubigen sagen, ja, aber der Todd Bundy, der war unter solch einem Druck und der war so exponiert und da war so ein Krieg um ihn, weil er so ein gewaltiger Mann Gottes ist, da ist das alles anders und wenn der seine Frau und seine Teenager-Kinder verlässt und eine andere Mitarbeiterin dann heiratet, das muss man alles anders sehen. Hat er eine andere Bibel? Hat er einen anderen Standard? Hat er einen anderen Maßstab, an dem Gott ihn misst? Sagt Gott, hier habe ich eine Bibel für meine Mitarbeiter und dann eine Bibel für das Fußvolk. Gottes Standard ist für alle gleich. Und wenn du siehst, was für ein Streit jetzt entbrennt, weil Pastoren in Amerika, die stehen zu göttlichen Standards, sagen, es ist nicht recht, dass in kürzester Zeit dieser Mann neu geheiratet hat und jetzt wird er wieder hochgehoben und promotet und kommt wieder in diesen Dienst hinein und man sammelt sogar Gelder, um ihm Bahn zu machen, wie dann diese Kritiker, wie sie mundtot gemacht werden, wie sie attackiert werden und wie sie irgendwie unmöglich gemacht werden. Ein Jugendlicher hat mir erzählt, er hat meine CD gehört oder meine Botschaft über sexuelle Reinheit und war total begeistert. Und er ging zu seinem Pastor und hat ihm die gegeben. Und hat gesagt, hey, das ist doch, was wir brauchen. Da geht's lang, da kommt hier Ordnung in unseren Laden. Und der Pastor hat das angehört und hat gesagt, die Lehre ist gut, aber in der Praxis kann man die nicht anwenden. Sie ist schon gut, aber in der Praxis funktioniert sie nicht. Das heißt also, die Bibel ist jetzt nur noch zur Unterhaltung. Niemand soll den Anspruch erheben, so wollen wir auch wirklich leben. Das ist dahinter. Also wir verkündigen nur noch das Wort, wir stellen nicht den Anspruch an uns und an die Gemeinde, dass das der Standard ist und dass wir so leben wollen. Ein freikirchlicher, geisterfüllter Pastor sprach ein Grußwort auf einer ökumenischen Tagung. Und er sagte dort, er sprach dort die anwesenden katholischen Geistlichen an und er sprach dort zu ihnen und sagte, Sie als Katholiken haben 1800 Jahre den Glauben bewahrt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich habe zwei Statements zu so etwas. Entweder dieser Mann ist naiv und er weiß überhaupt nicht, was die katholische Kirche lehrt und wie sie in allen grundlegenden Dingen der Bibel und dem Evangelium widerspricht. Entweder er weiß überhaupt nicht, wovon er redet, dann ist das schuldhaft, weil er von etwas redet, wovon er Ahnung haben sollte. Oder aber es ist eklige Schleimerei. Und er versucht, diese Leute für sich zu gewinnen und er glaubt selber nicht, was er sagt. Dann ist es noch schlimmer. Also entweder es ist schlimm oder es ist ganz schlimm. Wenn man auch nur ein paar Blicke in das Glaubensbekenntnis oder in die Glaubensgrundsätze der katholischen Kirche geworfen hat, dann weiß man, das hat mit Evangelium, das Paulus verkündigt hat, nichts zu tun. Nichts zu tun. Götzendienst, das Anrufen von Maria und von Heiligen wird ausdrücklich empfohlen und gerechtfertigt. Das ist etwas, was Gott ausdrücklich verbietet und ein Greuel nennt. Das ist nur ein Punkt von vielen. Und was mich am meisten schockt, wenn du das mit Christen besprichst, dann siehst du, wie ihr Gesicht entgleist und sagen, ja, aber Bruder, wir wollen ja nicht richten, wir wollen ja nicht ihnen den Glauben absprechen. Finde eine Schriftstelle im Neuen Testament, wo die Apostel den Finger hochheben und sagen, Vorsicht, liebe Geschwister, lass uns niemanden verurteilen, der nicht das Evangelium so nimmt, wie wir es gepredigt haben. Finde eine einzige Schriftstelle, wo solche Menschen in Schutz genommen werden. Du wirst nicht eine finden. Aber du wirst viele Schriftstellen finden, wo Paulus ganz klare Worte spricht zu denen, die das Evangelium verdrehen. Und dann gibt es Anweisungen der Apostel, wie die Gläubigen umzugehen haben mit denen, die das Evangelium verdrehen. So, es war nicht nur die Sache der Apostel. Wir sagen, naja, wir sind ja keine Apostel, wir sind neutral, wir halten uns da raus. Das lass mal den Apostel machen. Nein. Die Apostel haben Anweisungen gegeben, wie umzugehen ist mit denen, die das Evangelium verdrehen. Und nirgendwo haben sie eine Fußnote hinterlassen, diese Anweisung bitte nach dem ersten Jahrhundert streichen, dann sind sie nicht mehr in Kraft. Nirgendwo. Warum haben so wenige Gläubige, die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel, ich glaube, dass es das unfehlbare Wort Gottes ist. Warum haben so wenige Gläubige den Mut zu tun, was die Apostel geboten haben? Warum? Weil ihr Maßstab nicht unser Maßstab ist. Weil wir anders glauben wollen. Und weil wir anders glauben wollen, geben wir anderen auch den Freiraum, anders zu glauben. Es gibt nur eine Art von Glauben. Und niemand will einem Katholiken seinen katholischen Glauben absprechen. Wir sagen nur, katholischer Glaube ist nicht apostolischer Glaube. Es ist eine Form von Glaube. Aber nicht der Glaube, den Jesus gelehrt hat, den Jesus geboten hat. So, wir sprechen ihnen nicht ihren Glauben ab, sondern wir sagen, das ist das Wort Gottes und dazu rufen wir jeden, ob er Satanist ist oder Katholik oder Kommunist, wir rufen jeden zu diesem einen Wort und zu diesem einen Standard. Ganz egal, was er für einen Glaubenssatz hat. Und wenn das nicht unser Standard wird, wenn das nicht diese Denkweise nicht normal wird und wir aufhören, so vorsichtig auf Zehenspitzen durchs Tulpenfeld zu schleichen, dann werden wir höchstwahrscheinlich von der nächsten Welle des Druckes und der Einschüchterung einfach hinweggefegt werden. Und deswegen ist heute dran, dass wir Schritte gehen, dass wir uns entscheiden und dass wir sagen, ja, zur Vorbereitung gehört, dass ich mich positioniere und dass ich tue mit Irrlehre und mit Irrtümern, was die Bibel sagt, was ich damit tun soll. Das ist Teil der göttlichen Ordnung. Gott hat nicht gesagt, ja, wenn du jemanden triffst, der Irrtümer glaubt, über Christus, über die Erlösung, über das Kreuz, über Abendmahl, dann sei nur nett. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt andere Dinge. Und Verführung bedeutet, die gleichen Worte werden benutzt und andere Bedeutungen dort hineingelegt. Die Worte bleiben, wie vorhin bei Auferstehung. Aber die Bedeutung ist auf einmal eine andere. Und es wird eine neue Definition verbreitet, was es bedeutet, an Gott zu glauben, was es bedeutet, Gott zu lieben. Eine neue Definition. Und das ist nicht die alte Definition, die Jesus gegeben hat, die die Apostel gegeben haben. Und das Einzige, was uns durchbringen wird, sind die Definitionen der Apostel und die Definitionen von Jesus. Das ist das Einzige, was uns durchbringen wird. Ich sprach mit einem großen geistlichen Leiter aus dem deutschsprachigen Raum. Er ist sehr bekannt, wenn du Top 10 aufzählen würdest, er wäre darunter. Und ich sprach mit ihm über diesen für mich absolut nicht nachvollziehbaren, furchtbaren Nachruf auf den letzten Papst, wo ein großer, international bekannter Mann Gottes schreibt, dieser Papst liebte den Heiligen Geist. Und ich fragte diesen deutschsprachigen Mann Gottes, und ich sagte, hältst du es für möglich? Gibt es so etwas, den Heiligen Geist zu lieben und das Wort des Heiligen Geistes in allen wesentlichen Punkten ins Gegenteil zu verdrehen? Kann man den Heiligen Geist lieben und seine Gedanken ins Gegenteil verdrehen? Ist das möglich? Und er schaute mich an und sagte ganz schlicht, ja. Da ist ein neues Verständnis von was es heißt, Gott zu lieben. Jetzt kann man Gott lieben und sein Wort mit Füßen treten. Ich sage dir, es wird nicht mehr lange dauern und wir werden christliche Mafiosi-Verbände haben. So wie es jetzt schon christliche homosexuellen Verbände gibt. Wir sagen, ja, wir glauben an Jesus. Natürlich, klar, wir haben unseren speziellen Beruf als Mafiosis, aber wir sind gläubig. Wenn wir das Wort verlassen, ist alles möglich. Wenn das Wort nicht mehr richten darf zwischen richtig und falsch, ist alles möglich. Und alles, was möglich ist, wird kommen. Alles, was möglich ist, wird kommen. Einer der führenden Sprecher dieser neuen Welle, die da aus Amerika jetzt hereinschwappt und die ein Riesenausmaß an Zerstörung bringen wird. Ich sage es dir, Emerging Church, einer der führenden Leiter dort, hat vor wenigen Jahren ins Internet gesetzt, lasst uns in Bezug auf die Frage von Homosexualität, ist das richtig oder falsch oder wie sollen wir damit umgehen, lasst uns ein Moratorium machen. Das heißt, ein Stillhalteabkommen und wir werden erstmal uns dazu nicht äußern und wir werden uns Gedanken machen, wir werden forschen und überlegen und beten und wenn wir dann eine Antwort gefunden haben, was Gottes Sicht zur Frage der Homosexualität ist, dann werden wir uns äußern, vorher nicht. Einer der führenden Sprecher dieser Bewegung, dessen Bücher jetzt auch anfangen in Deutsch zu kommen. Und während sie angeblich dieses Moratorium einhalten, weiß ich, weil ich es gelesen habe im Internet, haben sie Leiter, die bekennende Homosexuelle und Lesben sind und das im Internet auf ihrer eigenen Website propagieren, die jetzt ihren Weg gefunden haben, mit Jesus zu gehen und mit Jesus zu leben. Das sind die Zeiten der Verwirrung, in der wir jetzt sind. Und die werden immer dramatischer werden. Das ist erst der Anfang. Lass uns einmal lesen, was Paulus prophezeit hat. 2. Timotheus Kapitel 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe. Paulus gibt hier Timotheus den Befehl, mit dem Wort zu überführen. Was heißt überführen? Überführen heißt nicht, Leute zusammenzuschreien. Überführung heißt, Beweise, gedankliche Argumente zu liefern, an denen der Verkehrte sehen kann, dass er verkehrt ist, wenn er sehen will. Ihm zu zeigen, dass er falsch ist. Das heißt überführen, mit Argumenten widerlegen. Heute ist an vielen Stellen die Meinung, eine Predigt sollte nicht Leuten zu nahe treten und eine Predigt sollte in keinem Fall den Leuten das Gefühl geben, dass sie irgendwo verkehrt sind. Weil eine Predigt soll aufbauen und soll gute Stimmung verbreiten. Die Freude kommt nach der Buße. Und dann ist sie echt und nicht eine aufgeputschte Stimmung. Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein. Mir kommt das Zitat eines geisterfüllten Pastors in den Sinn. Er sagt, seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Das sind keine Einzelstimmen, das sind nicht irgendwie so am Rande, sondern das sind Trendsetter. Das sind Leute, die deren Meinung ganz viel gilt im Land. So weit sind wir jetzt. Predige das Wort. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Nüchtern heißt klar denken, nüchtern heißt nicht möglichst wenig Freude. Nüchtern heißt einfach klar sein, klare Begriffe haben, klare Prinzipien haben, klare Definitionen haben, klare Argumente haben, klare Dinge aus dem Wort als klar darzustellen. Das alles verstehe ich unter nüchtern. Hier prophezeit Paulus diesen Abfall. Er beschreibt das Wesen des Abfalls und er beschreibt dort, dass eine Zeit kommen wird, wo sie, die Gläubigen, die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Viele Male benutzt Paulus diesen Ausdruck, gesunde Lehre. Paulus hat gesunde Lehre gebracht. Und gesunde Lehre, wenn sie angenommen wird, bringt gesunde Gläubige hervor. Halleluja. Und was ist das Merkmal der gesunden Lehre? Sie ist gemäß der Gottesfurcht. Das heißt, sie bringt Gottesfurcht in den Menschen hervor. Das ist gesunde Lehre. Wenn Gott der Kumpel wird, mit dem wir umgehen können, wie mit irgendjemandem in der Kneipe, dann ist das nicht Gottesfurcht. Ein armer, verführter Bruder aus einer Bewegung, die total abgedriftet ist ins Dämonische, programmiert sich morgens mit den Sprüchen, Gott und ich, wir sind auf Augenhöhe. Und so benehmen sich die Menschen in dieser Bewegung. Wenn du glaubst, Gott und ich, wir sind auf Augenhöhe, wie du Gott siehst und wie du Gott betrachtest und wie du über Gott denkst, so wirst du dich benehmen. Und deswegen ist Unzucht kein Thema in dieser Bewegung. Das ist okay, das ist in Ordnung. mit anderen Frauen rumzumachen. Und wenn du als Ehemann ein Problem hast, dass ein Bruder mit deiner Frau, dann bist du noch nicht in der Liebe. So etwas wird dort gelehrt jetzt. Ihr Lieben, die Verwirrung hat ein Maß erreicht, dass man sagt, ja, merkt das denn kaum einer? Wenn wir sehen, welches Gewicht das Thema Verführung hat und sehen, wie wenig über das Wesen und die Gefahren von Verführung gepredigt und gelehrt und geschrieben wird, dann müssen wir sagen, also, was ist hier los? Sie ertragen die gesunde Lehre nicht mehr, sondern sie brauchen etwas nach ihren eigenen Begierden und etwas, was ihnen in den Ohren kitzelt. Sie werden sich von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Da ist nicht mehr die Definition, ein Christ ist jemand, der der Wahrheit sich verpflichtet fühlt, ein Christ ist jemand, der der Wahrheit gehorchen will, ein Christ ist jemand, der auf irgendeine Art und Weise einfach Gott liebt und an Gott glaubt. Das hat mit Wahrheit und Leben in Wahrheit und Leben in den Ordnungen Gottes, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist völlig abgekoppelt davon. Hauptsache, du glaubst. Und wie oft hört man dieses Argument, aber die anderen glauben doch auch. Und bei den anderen geht es doch auch um Jesus. Aber um welchen Jesus? Wenn es der Jesus der Schrift ist, dann ist auch die Schrift dort der Maßstab. Und wenn es nicht der Jesus der Schrift ist, dann ist die Schrift auch nicht der Maßstab. Was sagt Johannes? Glaubt nicht jedem Geist. Aber aus maßgeblichem Mund von führenden Leitern habe ich es mit eigenen Augen gehört. Wir dürfen nicht richten. Und wenn da auch Dinge ganz verkehrt sind bei deinem Bruder, behalte es für dich und liebe ihn und deine Liebe wird dafür sorgen, dass Gott ihm zeigt, was bei ihm verkehrt ist und er wird von alleine umkehren. Du musst ihn nur lieben. Das hört sich wunderbar an, aber es ist nicht Bibel. Die Bibel sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann was? Telefoniere mit der Gemeinde. Nein. Geh hin. Wohin? Zu deinen Kumpels. Nein, zu ihm. Geh hin und überführe ihn. Zeige ihm anhand der Schrift, was er dort tut, was er dort lehrt, was er dort macht. Zeige ihm, dass es verkehrt ist. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn ich nicht tue, was die Bibel sagt, dann bin ich ungehorsam. Und ich kann mich gut fühlen, ich richte niemanden. Aber egal wie ich mich fühle, Gott sagt, du bist ungehorsam. Wir sollen hingehen im Geist der Sanftmut. So Menschen wenden sich ab von der Wahrheit. Sie wenden sich hin zu den Fabeln. Und Paulus sagt, 1. Timotheus 4,1, dass in späteren Zeiten Menschen abfallen werden vom Glauben. Wie? Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. In der Gemeinde, im Volke Gottes, sind betrügerische Geister unterwegs und Lehren von Dämonen werden gelehrt. Das ist, was Paulus prophezeit. Das sagt mir, wenn ich nicht Opfer werden will von solchen falschen Lehren, ich muss die gesunde Lehre kennen. Unbedingt. Wenn ich das Original kenne, kann ich jede Fälschung daran identifizieren. Ich muss die gesunde Lehre kennen und zweitens, ich muss hingegeben sein an die gesunde Lehre und mindestens im Prozess sein, frei zu werden von meiner Menschenfurcht. Das ist notwendig, um nicht Opfer zu werden dieser Verführung. So die Leugnung der Göttlichkeit Jesu, wie wir das vorhin gesehen haben, ist eine Lehre von Dämonen. Jesus war nur ein Weisheitslehrer, so wie Buddha und Konfuzius und so weiter. Das ist eine Lehre aus der Hölle, das ist eine Lehre von Dämonen. Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes, ein Mensch, der Gott war. Das ist, was die Bibel sagt. So die Leugnung der Jungfrauengeburt oder ein falsches Verständnis von der Liebe Gottes oder die Lehre der Taufwiedergeburt. Mit der Taufe wird ein Säugling von Neuem geboren und wird Glied der Kirche. Ist eine Lehre aus der Hölle. Sag's auf Feier. Wie kann der so was Schlimmes sagen? Wie kann der so lieblos sein? Wie kann der so viele Menschen den Glauben absprechen? Wer glaubt, dass durch die Besprenkelung eines Babys dieses Babykind Gottes geboren ist, hat keinen Glauben, wie die Bibel es sagt. Er hat einen anderen Glauben, aber nicht einen Glauben, wie die Bibel es sagt. Ja, aber wegen der Einheit und wir dürfen nicht verprellen, jetzt wo sie so zugewandt sind und wo alles so gut läuft, jetzt wollen wir doch nicht solche Dinge, die trennen, hervorheben. Da ist man sehr besorgt um eine Einheit, die nicht die Einheit aus dem Wort Gottes ist. Aber dass Millionen von Menschen Sonntag für Sonntag belogen werden und als Brüder und Schwestern angesprochen werden, die sich nie bekehrt haben, darüber ist niemand besorgt. Niemand macht euch da Sorgen. Ja, die werden doch belogen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Und die sind's zum allergrößten Teil überhaupt nicht. Da hat keiner ein Problem mit, dass im Namen des Herrn gelogen wird. So, der Geist dieser Welt ist dabei, falsche Ideen, falsches Verständnis von Glauben und über Gott und wer ist Jesus. Und was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Er ist dabei, diese Dinge einfach unters Volk zu bringen. Und wenn du siehst, mit welcher Begeisterung und Euphorie und Naivität die schlimmsten Dinge akzeptiert werden, nur weil es sich schön anfühlt, nur weil es Mode ist, nur weil alle anderen jetzt scheinbar irgendwie auf diesen Zug aufspringen. Ja? Ein Gott wird verkündigt in diesem furchtbaren Roman Die Hütte, der einerseits ein Roman ist, andererseits einen Anspruch erhebt, ein korrektes Bild von Gott zu geben. Und da wird ein Bild gemalt von Gott, das ist nicht der Gott der Bibel, das ist nicht mein Jesus. Mein Jesus ist nicht der beste Weg zum Vater. Und mein Jesus hat mich nicht erlöst von Verantwortung. Das findest du in dem Buch. Durch Jesus, sagt angeblich Gott selbst, durch Jesus sind wir erlöst von Verantwortung und Erwartung. Lass das auf dich wirken. Wenn das gilt, wenn Verantwortung und Erwartung etwas Böses ist, von dem wir erlöst werden sollen, was haben wir dann? Anarchie. Das haben wir gehabt in unserem Bauernhaus mit Love and Peace. Zum Schluss hatten wir fliegende Untertassen. Du sagst, es gibt keine fliegenden Untertassen. Doch, in unser Bauernhaus flogen die Teller. Wie Frisbee-Scheiben. Aber wenn man den Kopf nicht eingezogen hat, hättest du dann den Kopf abrasiert. Wenn jeder macht, was er will, wenn ich kein Recht mehr habe, von dir zu erwarten, bestimmte Standards einzuhalten, haben wir Anarchie. Und dieser Mann will uns weismachen, dass Gott selber sagt, durch Jesus sind wir von Verantwortung und Erwartung erlöst. Als wenn also Verantwortung etwas Böses ist, wovon wir erlöst werden müssen. Und jetzt sind wir frei, keine Verantwortung mehr. Und Gott sagt dort, ich habe niemals von euch etwas erwartet. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel erwartet etwas von mir und von dir und von jedem Menschen. Gott gebietet allen Menschen, dass sie Buße tun. Gott gebietet. Wenn jemand gebietet, hat er die Erwartung, dass das befolgt wird, oder? Das bedeutet dieses Wort gebieten. Wer war beim Militär? Außer ich. Ja, ein paar waren da. Wenn da ein Befehl war, hast du dann zurückgesagt, erwarten Sie auch, dass ich das ausführe oder war das jetzt nur ein netter Beitrag? Ein Befehl heißt, der den Befehl gibt, erwartet von dem, an den der Befehl ergangen ist, dass der befolgt wird. Das ist ein Befehl. Und Gott gebietet, unser Gott ist Gebieter. Und er macht nachher die Menschen verantwortlich, wenn sie seinen Geboten nicht gehorcht haben. Alle die, die dem Evangelium nicht gehorcht haben, werden bestraft, sagt die Bibel. Aber ein solcher Gott ist nicht populär. Der verkauft sich nicht. Da kriegst du keinen Weltbestseller mit. Und wenn die Esoteriker zuhauf diese Bücher kaufen, sage ich, Herr, erbarm dich. Aber wenn Gläubige diese Bücher nehmen und machen extra Lesestunden, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute, nachdem ich angefangen habe, ein bisschen etwas über die Hütte zu sagen, wie viele Leute mich angesprochen haben. Und sag, du, in meiner Gemeinde auch, wir machen Sonderabende. Wir lesen gemeinsam dort Kapitel aus dem Buch. Aus einem Buch, in dem Lügen über Gott stehen, was seine Heiligkeit und sein Charakter angeht. In diesem Buch wird die Hölle geleugnet. Der Mann soll dort zwei seiner Kinder in die ewige Verdammnis schicken und sagt, nee, das kann ich nicht. Und dann sagt die Weise, siehst du, so wie du das nicht kannst, wie viel weniger kann das Gott? Oh, wie nett. Eine Liebe losgelöst vom Buch Gottes wird ein Fluch werden. Und das ist, was propagiert wird. Und wenn du zu diesen Standards stehst, die ich hier ein bisschen erkläre, dann wirst du schon diesen Satz gehört haben. Du bist aber gesetzlich. Also das Wort als das Wort zu nehmen, ist jetzt Gesetzlichkeit. Wieder eine totale Verdrehung. Gesetzlichkeit ist nicht Gehorsam. Und Gehorsam ist nicht Gesetzlichkeit. Aber wenn jemand sagt, Gott hat es geboten, ich nehme es ernst und ich strecke mich danach aus, danach zu leben, dann wirst du heute von Gläubigen, die von sich behaupten, sie sind pfingstlich charismatisch, verächtlich angeschaut, auch noch so ein armer Tropf, der sich abmüht, irgendwie zu gehorchen, der noch nicht weiß, dass wir von Verantwortung erlöst sind. Seht ihr, dass das nicht irgendwelche kleinen Randdinge sind? Jesus hat braune Augen und in dem Buch steht, er hat blaue Augen. Nein! Das betrifft die Heiligkeit Gottes, das betrifft das ureigenste Zentrum des Wesens Gottes. Und das Bild von Gott wird total verdreht. Ein völlig verkehrtes Bild von Gott. Und Gott ist auch außerdem in diesem Buch theologisch vollkommen verwirrt. Er spricht dort von dem Mörder, der Missi, und er sagt, er ist auch mein Sohn. Und ich will ihn erlösen. Ja, wie denn nun? Ist das schon der Sohn von Gott? Dann ist er erlöst. Was macht diese Aussage für den Sinn? Er ist mein Sohn, ich werde ihn erlösen. Das gibt es nicht. Erlöst sind Kinder Gottes. Kinder Gottes sind erlöst. Wer nicht Kind Gottes ist, ist nicht erlöst. Wer nicht erlöst ist, ist nicht Kind Gottes. Das ist fokular. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Die glauben das. Aber das ist nicht, was Paulus geglaubt hat. Das ist nicht, was Jesus geglaubt hat. Und so könnten wir das fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen. Aber wichtig ist, dass wir ein paar Grundideen dort einfach verstehen. Von Jesus heißt es, Offenbarung 1, Vers 5, er ist der treue Zeuge. Der treue Zeuge. Für was ist er Zeuge? Für die Wahrheit Gottes. Jesus ist der treue Zeuge. Er hat nur das bezeugt, was der Vater ihm gegeben hat. Wir sind seine Nachahmer. Wir sind seine Nachfolger. Was bedeutet das? Wir sollen treue Zeugen der Wahrheit sein. Das war die Gesinnung durch die ganze Kirchengeschichte, wo angeblich die katholische Kirche 1800 Jahre den Glauben bewahrt hat, was sie in Wirklichkeit getan hat. 1800 Jahre die wahren Gläubigen verfolgt. Und sie haben sich gestellt auf dieses Wort. Ich bin Nachfolger des Herrn. Ich werde ein treuer Zeuge für die Wahrheit sein. Und wenn es sein muss, dass ich mein Leben lassen muss für die Wahrheit, Gott gebe mir Gnade und ich vertraue ihm. Ich bin in seiner Hand. Das waren die treuen Zeugen. Und die wurden von dieser Kirche mit dieser Hurengesinnung über 1800 Jahre verfolgt. In einer entsetzlichen Weise und so viel ich weiß, bis heute kein wirkliches Wort der Entschuldigung über diese furchtbaren Exzesse, die da gewesen sind. Jesus sagt, du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also indem wir das Wort bewahren, verleugnen wir nicht den Namen des Herrn. Oder wenn wir es zulassen sollten, dass wir das Wort nicht mehr bewahren, dann verleugnen wir in dem Moment den Namen des Herrn. Wir sind Nachfolger dieses treuen Zeuges und das, was ihn auszeichnet, soll uns auszeichnen. Und deswegen brauchen wir diese Liebe zur Wahrheit, von der das Wort Gottes sagt, sie ist der Schutz vor Verführung. Liebe zur Wahrheit. Und Gott bietet sie uns an. Er weiß, dass wir das aus uns heraus überhaupt nicht produzieren können. Aber er ist die Wahrheit und er bietet es an. Und die, die dieses kostbare Geschenk verwerfen und verachten und nicht annehmen, die, sagt das Wort Gottes, 2. Thessalonicher 2, die werden verführt werden. So Verführung ist schuldhaft, weil verführt wird, wer Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Und wer verführt wird, ist voll verantwortlich. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen gehen alle, die sich zur Hure gesellen und sich damit identifizieren, gehen in das ewige Verderben. Die zur Hure gehören, gehen für immer verloren. Und niemand kann sagen, ja, aber wir haben doch auch geglaubt. Und Gott versteht das schon. Und ich war nur in dieser Kirche, um die anderen zu retten. Wenn du in einer toten Kirche bist, um andere zu retten, dann steh auf, sprich die Wahrheit. Ein paar werden hören, ein paar nicht, aber du wirst dann exkommuniziert werden und dann guten Flug. Und flieg im Namen des Herrn und sag, wenn ich geschmäht werde, wenn sie Böses über mich sagen, dann sagt das Wort Gottes, der Geist der Herrlichkeit kommt auf mich. So kommt Herrlichkeit auf dich, indem du stehst zur Wahrheit. Heute gibt's alle möglichen Tricks, wie die Herrlichkeit wieder in die Gemeinde kommt. Da gibt's keine Tricks und keine Abkürzungen. Wir stehen zu Jesus. Wir sind die treuen Zeugen. Wir stehen zu ihm. Wir sind seine Nachfolger. Und wenn wir zur Wahrheit stehen, dann beinhaltet das auch automatisch, dass wir die Lüge Lüge nennen. Du kannst nicht zur Wahrheit stehen und Lüge ignorieren und sagen, dazu äußere ich mich nicht, ich bin neutral, Gott möge das richten. Das klingt so demütig, ich wage da kein Urteil zu sprechen. Warum wagst du nicht? Hat Gott nicht geboten, dass du ein Urteil sprechen sollst über Lüge und Wahrheit? Hat Gott nicht geboten, dass du das... Nein, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht richten. Johannes 7, Vers 24, richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet das gerechte Gericht Gottes. Das ist ein Wort, was die immer kommen mit, wir sollen nicht richten, noch nie gelesen haben. So Jesus verbietet zu richten und in Johannes 7 gebietet er zu richten. Ja, wie jetzt? Sollen wir, dürfen wir, müssen wir, dürfen wir nicht? Was denn jetzt? Das Richten, das verboten ist, ist die verächtliche Haltung gegenüber Menschen. Aber das Richten, das geboten ist, ist das Richten über Lüge oder Wahrheit. Und du kannst dich nicht auf neutralem Boden zurückziehen. Und du kannst nicht sagen, das überlasse ich Gott. Weil die Apostel gesagt haben, wenn jemand anders lehrt, damit meint er nicht so, wie wir gelehrt haben. Wenn jemand anders lehrt, dann ignoriert ihn, grüßt ihn nicht, nehmt ihn nicht auf. Nehmt ihn nicht auf. Wer anders lehrt, sagt Paulus an anderer Stelle, der ist aufgeblasen und hat die Seuche der Wortkriege und von Gezänk. Er ist der Wahrheit beraubt. Von der Gemeinde von Ephesus heißt es, ich kenne deine Mühe. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Eine ganze Gemeinde hat hier falsche Dienste gerichtet. Auweia. Und Jesus sagt, wunderbar, dafür lobe ich euch. Es gab etwas anderes, was zu bemängeln war, aber er hat sie gelobt dafür, dass sie Menschen, die hier daherkamen und falsche Lehre gebracht haben und sich Apostel genannt haben, dass sie die entlarvt haben und haben gesagt, das sind Lügner. Nach heutigem sentimentalen Liebesverständnis haben die schwerst gesündigt an der Einheit, haben die schwerst sich versündigt gegenüber der Liebe, weil die haben gesagt, ihr seid kein Apostel, ihr seid Lügner. Oh, jetzt sind wir aber verletzt. Jetzt habt ihr aber was Schlimmes getan. Nein, Jesus sagt, wunderbar, ich gratuliere euch. Macht weiter so. Hört bloß nicht auf damit. Das ist, was Jesus sagt. Er lobt sie dafür, dass sie ein gerechtes Gericht gesprochen haben. Nicht nach ihren Gefühlen, sondern nach der Wahrheit. Und die treuen Zeugen, die, die Jesus nachfolgen wollen, die werden sich entscheiden, diesen Weg zu gehen. Epheser 4, Vers 15 heißt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Sprechen. Wenn ein Leiter zu Katholiken spricht und sagt, ihr habt 1800 Jahre den Glauben bewahrt, wir möchten uns bedanken dafür, dann hat er die Wahrheit nicht gesprochen. Er hat die Lüge gesprochen. Und jeder von uns muss sich entscheiden, will ich ein treuer Zeuge sein der Wahrheit? Dann heißt das, ich bin auf einmal weg von der Zuschauertribüne mitten im Schlachtgetümmel. Und vermutlich werde ich auch bald bezichtigt, dass ich keine Liebe habe. Aber wenn in dir kein Verlangen ist, Menschen zu beeindrucken oder die Anerkennung von Menschen haben zu wollen, dann was kümmert dich das, dass Leute das Wort verdrehen, dich verteufeln, was kümmert dich das? Jesus sagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Das ist der Beweis, dass du mit Jesus gehst. Geh weiter. Steh zur Wahrheit. Sei klar, sei eindeutig. Lass dich nicht erpressen. Lass dich nicht einschüchtern, sondern steh zur Wahrheit. Wir wollen einfach jetzt zum Abschluss, oder ich lade dich ein, dass wir eine Entscheidung noch einmal formulieren und dass wir sagen, jawohl, ich will Liebe zur Wahrheit annehmen. Das soll das Höchste sein. Ich will Wahrheit lieben. Und was ich liebe, bewahre ich. Und dafür kämpfe ich. Und das behalte ich. Und das werde ich nicht billig verschachern, um meines Vorteils willen. Das werde ich nicht irgendwie ignorieren, sondern das ist mir kostbar. Dazu lädt der Herr uns ein. Und das ist ein wesentlicher Teil der Endzeitvorbereitung. Weil dieser Abfall, wie ich an diesen vielen Beispielen, und wenn wir Zeit hätten, könnte ich 2 Stunden noch ein paar andere Schauergeschichten erzählen. Und sei guten Mutes, morgen kommen die positiven Trends. Aber wir müssen diese Trends sehen und wir müssen erkennen, aha, das, wovon Paulus gesprochen hat, ist jetzt. Und das heißt, von 2 Dingen, die passieren müssen vor der Wiederkunft Jesu, ist 1 im Gange. Und nach diesem einen wird das zweite kommen. Und wenn das zweite kommt, dann heben wir unsere Häupter hoch und sagen, jetzt kommt er. Erst kommt der Falsche, erst kommt der Antichrist und dann kommt der König. Dann kommt Christus. Er kommt wieder, er ist so nah. Wir müssen uns da in die Realität hineinbegeben und müssen sagen, das ist jetzt so. Ja, vielleicht hast du ja recht. Wenn du nicht überzeugt bist von dem, was ich dir heute ausgeführt habe, dann schau in die Bibel und dann schau ins Internet und prüfe und lies, was gelehrt wird, was erzählt wird, was geglaubt wird, was für furchtbare Dinge dort sind in den populären Büchern, auf den christlichen Büchertischen. Und dann komm zu einer Entscheidung. Wenn das heute noch nicht reicht, dann mach deine Hausaufgaben, aber du wirst nicht mehr als 2-3 Monate brauchen und dann weißt du, dass das die Wahrheit ist, was ich dir heute gesagt habe. Und manche Leute wollen nicht eine Entscheidung treffen, sagen, ja, lassen wir es offen. Ich sprach mit einem geistlichen Leiter über diese furchtbaren Entwicklungen und diese falschen Einheitsgeschichten und er sagt, ja, für mich ist das noch nicht klar, wo das hingeht. Für mich ist das klar. Das geht zur Hure. Das ist der Anfang der Hure. Und wer das nicht begreift, hat den Maßstab dieses Buches nicht mehr vor Augen und nicht im Herzen. Paulus sagt, das geht in Richtung Hure. So, das sind die Merkmale, die sehen wir. Und dann müssen wir auch sagen, das ist der Anfang der Hure. Warum wird die Braut verfolgt werden? Weil die Braut der Welt und der Hure sagen wird. Die Hure ist nicht die Braut, sondern die Hure ist die Hure. Und die Braut hat die und die Merkmale und die finden wir nicht bei der Hure. Deswegen sagen wir, die Hure ist die Hure. Darum wird sie verfolgt werden. Das ist der Grund. Sagt ihr, warum sagt die Braut der Hure das? Weil die Braut Menschen in der Hure so liebt, dass sie die Hoffnung hat, dass noch einige zur Besinnung kommen und dass einige noch gewarnt werden und von diesem furchtbaren Weg des Verderbens umkehren. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum werden wir die Welt evangelisieren. Und wir werden eine Botschaft haben für die Menschen, die sich in der Hure versammeln. Wir werden für sie eine Botschaft haben. Eine sehr ernste, aber eine wahre und eine liebevolle Botschaft der Errettung und der Hoffnung. So, wenn du bereit bist, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du irgendwas mitbetest, nur jetzt aus frommem, charismatischem Gehorsam oder Unterordnung oder irgend sowas. Aber wenn Wahrheit dich überzeugt und wenn du sagst, das kann ich alles nachvollziehen und das ist so und das will ich nochmal bestätigen, wenn du es schon getan hast. Ich will das festmachen von meinem Gott. Ich nehme Liebe zur Wahrheit an und ich lasse mir Gnade schenken, ein treuer Zeuge zu werden. Ein treuer Zeuge zu werden. Gott gibt dazu Gnade. Niemand kann das aus sich heraus. Aber Gott schenkt uns das. Und Gott wirkt es, wenn wir uns dazu entscheiden. So, lass uns aufstehen. Ich habe lang genug gesessen. Ich war heute ziemlich lang. Dafür war ich gestern ganz kurz. Halleluja. 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 Vater, wir danken dir so sehr für deinen Sohn, den du eingesetzt hast als König. König der Gerechtigkeit, König der Wahrheit. Er regiert, er ist der Herr, er ist über allem und er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Und seine Gerichte sind gerecht. Und Vater, wir danken dir, dass Jesus der treue Zeuge war und ist und der gestanden hat zu deinen Worten, gestanden hat zu seiner Identität, gestanden hat zu seinem Auftrag und nicht davon abgewichen ist, um sein Leben zu schonen oder zu verlängern oder zu verbessern, sondern der treue Zeuge war, der in allem bis zum Schluss dir die Ehre gegeben hat und hat gesagt, ja, ich komme vom Himmel und der mich gesandt hat, ist der Allerhöchste und ich rede nicht meine Worte, sondern ich rede seine Worte. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Vater, so hat dein Sohn im Tod, im Leiden, dich verherrlicht und dich geehrt. Und diese Gesinnung wirst du hervorbringen in der Braut. Und Vater, ich will dazugehören. Und ich danke dir für dieses kostbare Geschenk, Liebe zur Wahrheit, Wertschätzung zur Wahrheit, Achtung und Respekt vor der Wahrheit, dass ich, egal ob die Leute mich stur oder gesetzlich oder lieblos nennen, ich werde Wahrheit nicht zur Verhandlung preisgeben. Wahrheit ist nicht verhandelbar. Wahrheit ist zu allen Zeiten, in allen Situationen immer das Gleiche. Und ich empfange von dir noch einmal ganz bewusst und im Glauben dieses Geschenk, du bietest es an. Liebe zur Wahrheit, wir nehmen es aus deiner Hand und wir danken dir, dass der Respekt vor deinen ewigen Ordnungen, vor deinem wahren Evangelium in uns wachsen wird und wir werden Kämpfer werden und Verteidiger der Wahrheit, treue Zeugen werden, in derselben Gesinnung wie dein Sohn, der treue und wahrhaftige Zeuge ist. Wir danken dir, Vater, dass du uns stark machst. Und Vater, öffne uns die Augen, wo Menschen um uns herum sind, die du erreichen willst, die du warnen willst vor dem Weg des Verderbens. Und hilf, dass wir mutig über unseren Schatten springen und dass wir die Wahrheit verkündigen, dass wir zurechtbringen, dass wir überführen, zurechtweisen, dass wir mit der Schrift argumentieren aus Liebe und sagen, das ist der Weg des Verderbens und so sieht der Weg des Heils aus, damit Menschen gerettet werden. Danke, Vater. Und du wirst auch in Deutschland ein Volk haben, was nicht erpressbar ist, dass Wahrheit nicht zur Verhandlung, zur Disposition stellt, sondern das bereit ist für die Wahrheit, den höchsten Preis zu bezahlen, durch die Kraft deiner Gnade. Und gebrauche du uns, ein solches Volk zu sammeln und zu rufen und hervorzubringen in diesem Land und in jedem anderen Land, wo du uns hinsendest, dass Menschen sehen, es geht um den König und die Zeit ist so nah. Der große Punkt Nummer eins, Abfall, ist dabei, sich zu erfüllen. Und danach wird das zweite kommen. Und dann kommt er. Jesus, du kommst. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir glauben dürfen. Bewahre du uns. Du bist der, der uns vor dem Straucheln bewahren kann. Und dir vertrauen wir. Und du wirst uns tadellos, uns unbeschuldbar vor dem Angesicht unseres Gottes hinstellen. Und wir werden ihn sehen und jubeln. Und wir danken dir, Vater. Danke für dein heiliges Wort. Danke für deine Gnade. Danke für dein Geschenk. Wir haben es genommen. Wir halten es fest. Wir halten es in Ehren. Wir lieben dich. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.